Und Franzi, wie war es bei dir? Bist du am Meer, wenn du Urlaub machst? Könnte es sein, dass wenn man da so schwimmt, irgendwo in Spanien, Italien, dass du auftauchst nebenein?
Könnte passieren. Also im Sommer gehe ich wirklich gern ins Meer. Da bin ich ja genau das Gegenteil von Stefanie. Also Berge und ein Bergsee ist für mich gar nichts. Also in den Bergen findet man mich nicht, sondern eigentlich immer da, wo Wasser ist. Also das liebe ich.
Und was für ein Gefühl hast du, wenn du das Wasser siehst? Sofort so ein bisschen so Wettkampf oder kannst du auch relaxen?
Also Wettkampf nicht, aber natürlich, wenn ich ins Wasser gehe, also ich sage immer so Planschen und so, das kann ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Also ich gehe meist mit Schwimmbrille und Badekappe ins Meer, wo man sich schon halb verrät. Also es ist ganz lustig, die Menschen zu beobachten am Strand, die denken, ist die bescheuert? Und wenn ich dann zurückkomme von meiner Tour und die Kappe absetze und die Brille absetze, dann sitzen sie alle am Strand und machen so. Und das ist immer, also rein ist es immer ein bisschen komisch für alle Beteiligten, glaube ich, aber zurück zu sagt dann keiner mehr was.
Wobei ich auch finde, zu so einem Wimmelbild Wasser gehörst du auch mit dazu.
Echt?
Ja, absolut. Ich würde dich da erwarten in so einem Buch. Wir sind so froh, dass du da bist, denn an dir kommt man ja im Moment überhaupt nicht vorbei, weil die Doku über dein Leben, Being Franziska van Almsick, 3 Teile, fantastisch. Ich habe es gesehen, obwohl ich gar kein großer Sportfan bin. Also ich gucke anderen Leuten nicht so gerne beim Sport machen zu.
Auch da unterscheiden wir uns grundlegend.
Ja, wir sind total unterschiedlich da, aber ich habe das so genossen, ich habe das so weggebinged und habe mich da eingelassen, weil ich vieles natürlich auch kannte aus meinem eigenen Leben, weil wir ungefähr gleich alt sind, zusammen aufgewachsen und ich habe die Doku genossen. Ich bin super froh, dass du jetzt hier bist und wir drüber sprechen können und deswegen nochmal herzlich willkommen.
Dankeschön.
Von allen Seiten. Das war jetzt meine Reaktion, die sehr begeistert war und ein bisschen euphorisch, weil ich es wirklich gut fand. Welche Reaktion kriegst du von anderen Menschen?
Ach, nur positiv, wirklich. Und es ist eigentlich eher so, also ihr seid die Einzigen, bei denen ich vorbeischaue und auch darüber rede. Es holt mich alles so ein. Also ich habe nur positive Reaktionen. Ganz viele Leute schreiben mir und alles ist toll. Und ich habe eher so ein bisschen das Gefühl, es kommt alles wieder so zurück.
So, also auch das Negative?
Naja, das Negative gar nicht, sondern einfach die Öffentlichkeit. Also ich glaube, dass ich mich in den letzten Jahren einfach so ein bisschen zurückgezogen habe und damit ganz gut klarkomme. Und ich bin nicht so der öffentliche, extrovertierte Typ, was natürlich eigentlich zu dem, was mal mein Leben war, gar nicht passt. Aber ich habe mich so ein bisschen verschanzt, habe mich ein bisschen zurückgezogen, tauche nur noch auf, wenn ich über meine Stiftung reden will, wenn es um gute Sachen geht. Ich moderiere Dinge, ich bin nur noch öffentlich, wenn ich darauf Lust habe und wenn ich das will. Und das tut mir gut, dass die Leute mich eigentlich weniger erkannt haben in den letzten Jahren. Und jetzt kommt das alles so wieder, dass also den Tag war ich mit meinem Hund spazieren und dann kam jemand vorbei und sagte, hallo Nils. Und dann dachte ich so, jetzt wissen sie halt, wie mein Hund heißt. und damit hat er sich natürlich verraten, dass er meine Doku gesehen hat, weil vorher haben die Leute nicht meinen Hund irgendwie erkannt und namentlich angesprochen. Mhm. Es ist total schön, das alles nochmal so zu sehen. Und ich bin der ARD da ganz, ganz dankbar, weil natürlich ganz viele alte Sachen in der Mediathek versteckt sind, an die ich gar nicht mehr kommen würde und die ich gar nicht mehr gesehen hätte. Aber ich bin froh, wenn der ganze Rummel ein bisschen abnimmt und ich wieder und das alles wieder abflacht, weil ich eigentlich gerne ein ganz normales, ruhiges Leben habe.
Wie schön, dass du dann zu uns jetzt nochmal gekommen
Oder?
Bist, bevor du wieder abtauchst.
Ja, ja. Ganz toll.
Wir haben uns natürlich die Doku nicht nur angeschaut, wir haben auch so ein paar schöne Stellen rausgesucht. Und die wollen wir jetzt immer so ein bisschen, wir wollen die so ein bisschen natürlich jetzt auch einbinden ins Gespräch, weil wir abtauchen wollen, auch in dein Leben und in das, was du gerade schon ein bisschen erzählt hast, dieses ganz öffentliche Leben, was du ja geführt hast. Du hattest bei der Post, wenn ich es richtig verstanden habe in der Doku, wir haben auch Bilder, einen eigenen Mitarbeiter, also nicht von dir angestellt, sondern von der Post abgestellt, der deine Fanpost sortiert.
Ja, ich finde, das klingt irgendwie in der heutigen Zeit total, total alt, oder? Also gerade an der Stelle in der Doku habe ich gedacht, ich bin irgendwie, ich beziehe Rente. weil heute hat man Social Media und heute kriegt man E-Mails und WhatsApp oder nicht WhatsApp-Nachrichten, sondern Social Media gehen die Follower durch die Decke und damals waren es eben Briefe, die man bekommen hat und das war schon der Fall, dass da Säcke an Briefen irgendwie vor der Tür standen und dass das einfach viel war und natürlich, also es war eh schon kaum Zeit für irgendwas Da war jetzt nicht die Zeit, sich da noch irgendwie am Wochenende hinzusetzen und die Post zu bearbeiten. Und das wurde übernommen. Ich glaube, er hieß Olaf, ne? Der hat das, also leidenschaftlich hat er das gemacht. Und das war super.
Und man lernt in der Doku auch, dass dein Bruder mitgeholfen hat.
Ja.
Beim Sichten dieser Säcke voller Fanpost. Und er erzählt in der Doku, dass er dir nicht alles gezeigt hat.
Ja.
Dass bestimmte Briefe aussortiert wurden, ja, weil er nicht wollte, dass du die liest. Ja. Hast du ihn mal gefragt, was da drin gestanden hat?
Nö, ich kann es mir denken. Also ich wollte das auch nie wissen. Also ein Großteil, also so ein großes, ich war immer sehr zerrissen. Oder zerrissen ist vielleicht das falsche Wort. Ich war sehr öffentlich und bin sehr, wie soll ich das sagen, sehr extrovertiert, aber das bin ich eigentlich gar nicht. Also ich bin ein eher zurückhaltender Mensch. Ich habe schon damals, gab es ja, glaube ich, so im Internet gab es so eine Fanpage oder sowas. Und ich habe noch nie wirklich einen Kontakt mit fremden Menschen gehabt, weil ich dafür gar nicht der Typ bin. Also wenn irgendwo viele Menschen sind, dann gehe ich eher an der Seite hinten und hoffe, dass mich niemand erkennt. Und das war schon immer so.
Du brauchst ein bisschen Vertrauen zu
Ja, ich brauche Vertrauen und ich bin nicht, genau, ich bin einfach nicht so ein extrovertierter Typ, für den man mich hält. Und deswegen war das schon gut, dass mein Bruder das gemacht hat, weil ich hätte das, ja, ich hätte das gar nicht gekonnt, nicht die Zeit gehabt und mich hat es eigentlich auch nicht interessiert.
Wie war denn das Verhältnis zu deinem Bruder? Also wenn bei Geschwistern ein Geschwisterkind so erfolgreich ist und so heraussticht, ist das ja mitunter nicht so einfach für das andere Geschwisterkind. Wie war das bei euch?
Also ich war ihm schon immer sehr, sehr dankbar und demütig dafür, dass er mich hat so an sich vorbeiziehen lassen. Weil so war es ja. Ne? Mein Bruder ist 5 Jahre älter als ich und eigentlich war er immer die coole Socke irgendwie und dann kommt halt irgendwie die Schwester mit 12, 13, 14 und nimmt einem so ein bisschen das Fahrtwasser. Mhm. Und mein Bruder ist immer gut damit umgegangen. Ich musste von ihm nie was verlangen, ich musste ihn nie irgendwie mitziehen oder ich musste nie ein gutes Wort einlegen, sondern er ist einfach neben mich getreten und wenn es sein musste, eben auch einen Schritt hinter mir gelaufen. Und deswegen haben wir bis heute ein wunderbares, großartiges Verhältnis und da bin ich ganz froh und sehr, sehr stolz drauf. Und da hatte er mit Sicherheit einen ganz großen Anteil.
Ich habe so viel über die Frage, weil ich die ganze Doku gesehen habe. Ihr habt euch sogar ein Zimmer geteilt.
Ja.
Also das heißt, ihr wart echt eng, ja, ne? Obwohl er ein Stückchen älter war. Wer durfte mehr Poster aufhängen?
Das Zimmer geteilt haben wir uns natürlich nicht wirklich freiwillig mal in erster Linie, sondern wir hatten halt im Osten irgendwie eine 80 Quadratmeter Wohnung und ich glaube, meine Eltern haben in so einer Empore im Flur geschlafen und dann war eben noch ein Zimmer übrig und das mussten sich mein Bruder und ich teilen. Das war nicht so lustig, weil ich hatte natürlich auch meine Vorbilder. Ach, da muss man überlegen. Also war großer Guns N' Roses-Fan, Axl Rose, so ein Bravo-Poster irgendwie. Also wenn ich mir was an die Wand gemacht habe, dann war natürlich am Ende er derjenige, der entschieden hat, ob das Poster hängen bleibt oder nicht. Also ich glaube, gerade bei so einem Altersunterschied von 5 Jahren, da gab es schon, also es war nicht ganz so einfach. Wobei meine Mutter ganz cool war, die nämlich immer, wenn wir Zoff hatten, hat sie uns immer beide ins Zimmer gesteckt und hat gesagt, das klärt ihr unter euch. Und wenn das klar ist zwischen euch, dann kommt er wieder raus. Und das ist echt eine coole Idee. Ich meine, da hat natürlich meine Heulnummer nicht lange funktioniert, sondern ich musste da mit meinem Bruder ins Zimmer und dann hat er, siehst du es, du kommst damit nicht durch. Und dann mussten wir wirklich offen das ausdiskutieren und dann ging es auch wieder. Und manchmal hat das mir natürlich heimgezahlt. Mhm. Hat das mit dem Rauskommen dürfen dann auch länger gedauert. Also es war schon spannend.
Wo du gerade warst, ja. Man hat die Bilder im Kopf jetzt. Wo du gerade über deine Eltern sprichst, also in der Doku kommen deine Eltern zu Wort. Ja. Also eigentlich kommt deine Mutter zu Wort.
Ja.
Das
ja,
ist dir vielleicht auch aufgefallen.
So. Das ist immer so bei uns.
Ja, dein Vater sitzt schweigend, aber immer so nickend und zustimmend so daneben. Mhm. Ganz positiv, also er nimmt teil, körperlich, aber er erzählt nicht so viel. Aber es gibt eine Stelle, da muss er weinen, weil er so stolz auf dich ist. Und dieser ganze Druck, den du im Laufe deiner Karriere auch aushalten musstest, offensichtlich auch was mit ihm gemacht hat.
Ja.
Was hast du gedacht, als du diese Doku gesehen hast?
Ich glaube, dass es ganz viel mit meinen Eltern gemacht hat, wobei ich das immer wusste. Also meine Eltern waren, ich glaube, bis 94 in den ersten 2 Jahren waren sie dabei und haben sich das angeguckt. Und dann hat meine Mutter irgendwann gesagt, es geht nicht mehr. Also das schafft sie nicht mehr. Und dann sind sie oft mit den Motorrädern in den Toskana-Urlaub gefahren, in der Hoffnung, es würde dann, wenn ich schwimme, mal ein Fernseher vor Ort sein. Aber wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Also die waren gar nicht so erpicht. Ich war auch froh, dass sie nicht dabei waren, weil dann hatte ich sie aus dem Kopf. Ich habe immer mein Ding gemacht, wenn die großen Wettkämpfe waren. Und die Zeit danach haben wir dann miteinander verbracht. Aber zu der Geschichte mit meinen Eltern muss ich sagen, was immer eine tolle Kombi war, war, meine Mutter ist so die Taffe. Ne? Also bei einem Problem rufst du die Mutter an, die hat immer eine Lösung, ob man die Lösung jetzt haben will oder nicht, aber die präsentiert immer eine Lösung. Und mein Dad, und das hat man in der Dokumentation ja auch gehört, ist der Emotionale. Also mein Vater, und das hatte, glaube ich, meine Mutter ja auch gesagt, ne? Der redet nicht viel, der macht nicht viel, der sagt nicht viel, der kommt einfach, nimmt mich in den Arm und dann ist alles gut. Mhm. Und das war immer so eine ganz gute Kombi. Ich glaube, das ist auch das Geheimnis meiner Eltern, die seit 55 oder fast 60 Jahren verheiratet sind. Der eine redet und der andere ist einfach nur da und umarmt und ist für die Emotionen da. Und das ist bei unserer Familie eben meine Mutter und
im Kleinen ist es auch bei Judith und mir so.
Ja.
Auf jeden Fall haben sie dich halt nicht nur zu einer erfolgreichen Frau erzogen, sondern auch zu einer sehr selbstbewussten. Du warst damals, das habe ich immer so wahrgenommen, obwohl ich die Schwimmwettkämpfe nicht verfolgt habe, aber ich habe dich natürlich medial trotzdem verfolgt. Und ich war damals, wir waren so fast ein Alter, immer total überrascht davon, wie selbstbewusst du in Interviews agiert hast. Du warst auch so auf so eine angenehme Art frech.
Rotzig.
Ich hatte das Gefühl, du willst nicht gefallen. So, du lächelst nicht, weil da jetzt eine Kamera auf dich gerichtet ist. Wir gucken uns das nochmal an. Wir haben schön Zusammenschnitt gemacht.
Von der ersten bis zur dritten Klasse in Betragen, bei uns gab es das ja, hatte ich also immer eine 3 oder eine 4 gehabt. Ich meine, es ist nicht leicht, da alle Fragen zu beantworten und andauernd zu lächeln. Und da ging mir das wirklich alles schon auf den Senkel.
Wenn ich es nicht schaffe, dann wäre ich ziemlich sauer.
Ich brauche auch keiner mehr meine Wohnung sehen. Ich kenne ja die Wohnung von den anderen auch nicht. Jetzt sagen mir auch viele, dass ich ziemlich oft weg bin und frech und so. Das ist so, weiß nicht. Ich finde das eigentlich ganz gut.
Und bin dann halt mit einem langen und einem kurzen Hosenbein rumgerannt. Ich fand das cool.
Gab's mal Momente, wo deine Eltern mit dir so ein Interview angeguckt haben und gesagt haben, ey, das kannst du nicht machen, da musst du ein bisschen irgendwie zugänglicher sein?
Nee, das gab's eigentlich nie von meinen Eltern. Also meine Eltern haben wirklich immer, ja, ich war ganz bodenständig und die haben mich immer so gelassen, wie ich bin. Mhm. Was mir natürlich erst viele Jahre später aufgefallen ist, aber die haben nie versucht, mich zu verbiegen, sondern ich durfte sein, wer ich wollte und eben auch meine Mode, also mich selber so ausleben. Aber ich hatte eine Großtante, die Schwester von meiner Oma. Wir haben ja so eine lustige Familiengeschichte. Die Schwester von meiner Oma, die lebte in West-Berlin. Das war unsere Westtante im Osten. Und die trug irgendwie große Roben und also die war sehr vornehm. Und die, immer wenn so ein Interview kam, hat sie eigentlich kurz danach den Hörer genommen und hat mich angerufen und hat gesagt, also Kind, also so redet man aber nicht. Also das nächste Mal beim Interview. Deswegen spreche ich heute solch ein gutes Deutsch, weil ich eine Großtante hatte, die wirklich hinter mir stand, bei der ich im Übrigen auch Essen gelernt habe, wie man Besteck benutzt. Und ich hatte Bücher unterm Arm und Bücher auf dem Kopf, dass ich mich anständig benehme. Ich bin bis heute dankbar, dass ich diese Großtante hatte. Allerdings, wenn ich ein bisschen was trinke oder entspannt bin, dann kommt dieser Berliner Dialekt, der kommt schon auch durch. Also der ist halt nicht weg, ne?
Ja, könnt mir kurz ein Glas Wein haben für Frau von Einsen?
Was ist eine Schorle? Eine Schorle.
Ja. Auf Wunsch einer einzelnen Dame betone ich es nochmal. Es ist eine Schorle.
Ja, wer am Anfang durch ist, darf sich danach entspannen.
Ja, wir haben noch einen schönen Ausschnitt. Der ist sehr, sehr kurz, aber er leitet das nächste Kapitel ein.
Okay. Ich habe es einfach satt, ein Superstar zu sein.
Okay. Was war das für eine Phase? Ich fasse mal kurz zusammen. Du warst wahnsinnig erfolgreich. Ja. Du hattest Weltrekorde gebrochen, Medaillen gewonnen, bei Olympia teilgenommen in einem Alter, wo auch deine Konkurrentin gesagt haben, dass man da überhaupt schon so schnell schwimmen kann, ist eigentlich ein Wunder. Mhm. Und dann kam eine Phase, wo es nicht mehr so gut lief. Und da ist die Presse wirklich über dich hergefallen. Also du warst gerade ein bisschen frech und so ein bisschen frei von der Leber, aber die haben wirklich Sachen gemacht, die total unter der Gürtellinie waren. Ich erzähle eine Sache aus der Doku, da war ein Ausschnitt drin. Harald Schmidt hat dich in seiner Sendung, du warst ein junges Mädchen, pubertierendes Mädchen, darauf angesprochen, dass einige versuchen, dir so ein Lolita-Image zu geben. Mhm. Und hat dich damit konfrontiert und wollte, dass du dazu jetzt Stellung nimmst. Wie hast du diese Situation und noch schlimmer, die Schlagzeile Franzi van Speck mit, was war das, als Molch gewinnt man keine Medaillen, also diese unsägliche Schlagzeile, die damals in der BZ stand, was hat das mit dir gemacht?
Also ich glaube, es ist immer komisch, wenn man im Nachhinein sagt, irgendwie die Zeiten damals waren andere, aber das waren sie einfach, ja, und auch der Journalismus hat damals ja noch anders irgendwie funktioniert. Heute gibt's eine Schlagzeile und dann schreiben alle nach und damals standen sie alle vor der Tür und jeder hat sein eigenes Ding irgendwie geschrieben. Ich war mit 12, 13, 14 ging das alles los und alles hat funktioniert und irgendwann fängt man dann mit 16, 17, 18 an irgendwie darüber nachzudenken, ach Gott, wie sehe ich denn jetzt aus? Und ne, da macht man sich über Dinge Gedanken, über die man sich normalerweise keine Gedanken hat, macht. Dann hinterfragt man so ein bisschen und dann fängt man an, einfach auch mit sich selbst, sich selbst zu hinterfragen. Und dann gibt's Reaktionen, die nicht so schön sind, wie zum Beispiel so eine Schlagzeile. Und dann
ja, nicht so schön ist ja wirklich ein Euphemismus.
Ja, ich habe immer versucht. Ich habe mir nie meine Sendung angeguckt. Ich habe nie Zeitungen. Also habe nie. Deswegen. Es beginnt dann irgendwann der Moment, wo du das nicht mehr wahrnimmst und wo du alles wegschiebst und wo du auch versuchst, so eine Distanz aufzubauen. Und deswegen habe ich auch bis heute eigentlich so ein bisschen Schwierigkeiten mit vielen Menschen und bin manchmal forsch, weil ich nicht möchte, dass mir jemand zu nahe kommt. Aber wenn natürlich jemand den Namen meines Hundes irgendwie kennt und so viel kennt von mir, weil ja damals wirklich irgendwie die Zeit so wild war, dann ist mir das sehr nah. Und so wie ich das in dem Interview ja auch gesagt habe, ich kenne die Wohnung von den anderen nicht. Und ich kenne auch die Eltern nicht von den Menschen, die mich auf meine Eltern ansprechen. Und das ist immer so ein bisschen, das ist die Frage, wo ist die Distanz? Und das hatte ich so ein bisschen verloren und das hat mich echt fast aus der Bahn geworfen. Und ich muss sagen, der Sport oder ja mein Sport und der Glaube daran und der Wille, dass ich einfach sportlich Erfolg habe, der hat mich eigentlich dazu gebracht, nie aufzugeben und einfach zu sagen, okay, ich muss zurück zu dem, was ich wirklich kann. Und das irgendwie vermischt mit einer Psychologin, die ich mir damals genommen habe oder die ich mir nehmen musste, weil es tatsächlich nicht mehr ging, die daran
gearbeitet
hat. Wobei
du da eine der ersten warst damals. Das war noch nicht so wie jetzt Usus, dass Spitzensportler psychologische Betreuung haben.
Ne? Gab es damals überhaupt nicht, gab es nicht in der Nationalmannschaft. Heute, Gott sei Dank, hat zum Beispiel die Schwimmnationalmannschaft oder das Olympiateam jetzt in Paris, die haben also vor Ort psychologische Betreuung. Und da geht es ja nicht darum, dass man jemanden braucht, wenn man gerade mal irgendwie am Durchdrehen ist oder dass man irgendwie eine Scheibe hat, sondern geht es einfach darum, es wird jetzt alles einfach viel, was kann ich denn jetzt machen? Ne? Dass man irgendwie mentales Training macht und lernt, mit bestimmten Situationen umzugehen. Und das gab es damals nicht. Und ich habe mir das auch nicht, ich habe mir die Hilfe auch nicht geholt, damit ich irgendwie schneller schwimmen kann, sondern ich habe mir die Hilfe geholt, weil ich mich nur noch über den Sport und den Erfolg definieren konnte, weil ich ja gespürt habe, dass eine Silbermedaille nichts wert ist. Ich weiß nicht, wie viele Medaillen, aber ich habe in meiner sportlichen Karriere nur Gold gewonnen und habe nie Silber oder Bronze gewonnen. Sondern ich habe Silber und Bronze immer verloren, weil ich ja nicht Gold gewonnen habe. So, und das ist ganz schwierig, wenn du zum Beispiel aus Sydney von den Olympischen Spielen zurückkommst mit einer Bronzemedaille in der Tasche und du bist der Arsch der Nation. Also das ist so... Das versteht man nicht.
Also ich habe beim Schauen der Doku die ganze Zeit das Gefühl gehabt, sie schwimmt doch Weltrekorde die ganze Zeit. Warum sprechen alle nur darüber, sie ist die Unvollendete und sie hat nie eine Goldmedaille bei Olympia. Aber ich dachte immer, dass ein Sportler das anders sieht, dass der sagt, ich trete da an, um Gold zu gewinnen.
Ja, ich
habe das mal eine Laiensicht.
Ja, ich habe ja auch so eine Laiensicht ist das gar nicht, sondern ich habe immer gesagt im Nachhinein oder das ist eigentlich die Erklärung dafür. Ich habe, als ich 14 war, gesagt, ich habe angefangen zu schwimmen und wollte Olympiasiegerin werden. Das war immer mein Traum. Und dann fahre ich zu den Olympischen Spielen und dann fahre ich ein zweites Mal hin und dann fahre ich ein drittes Mal hin. Natürlich mit dem Wissen, ich war ja schon zweimal da. Also wenn ich gesagt hätte, ich will mal nur dabei sein, hätte ich mich ja selber belogen. Also war es natürlich immer der Versuch, olympisches Gold zu gewinnen. Wenn du es nicht hast und du fährst zu Olympischen Spielen, klar, ihr hättet mich ausgelacht, wenn ich gesagt hätte, also ich bin total stolz, dass ich hier bin bei Olympia und ich will mal reinschnuppern und will mal gucken, wie weit ich komme. Das ist ja albern, sondern man muss ja irgendwie ein Statement setzen und muss sagen, woran man träumt, wovon man träumt. Und ich habe immer von diesem Gold geträumt. Und was so schwer ist im Nachhinein, ist, es war ja wirklich zweimal irrsinnig knapp, ne? Also beim ersten Mal 1992, das ist ja so schnell, kann man nicht mal mit seiner Wimper klappern.
Oder so,
eine Fingerkuppe,
ne?
Ja. Also das, je älter ich werde, desto mehr regt mich das eigentlich auf, dass das nicht funktioniert hat. Ich dachte, es würde besser werden, aber...
Ich habe gedacht, deswegen hast du jetzt so lange Fingernägel,
ja, ja,
beim Schwimmen.
Ich habe sie, ja, ja, sie gleich verlängert. Das, heute würde mir das nicht passieren.
Man lernt, ja, aus den Fehlern. Franzi, ganz am Ende unseres Gesprächs möchte ich gerne jetzt nicht darüber sprechen, von wegen, wir haben die Goldmedaille nicht gewonnen, sondern wir erinnern uns jetzt an den Moment, okay, des größten Triumphes. Ja. Ich glaube, das war es für dich. Und ja, zwar die EM 2002. Mhm. Das war nämlich das große Comeback, nachdem, ja, diese Delle war, nachdem diese bösen Schlagzeilen, ja, waren, nachdem du die psychologische Unterstützung, mhm, geholt hattest und wie Phönix aus der Asche, mhm, aufgestiegen bist und dann ein nicht nur Gold geholt hast, EM, sondern auch Weltrekord geschwommen bist. Wir schauen uns das an.
Auf Bahn 5 von oben, Franziska van Almsick. Und sie ist schon wieder schneller geworden, fast 6 Zehntel. Franziska van Almsick vor ihrem eigenen Weltrekord. Ja! Franziska, du bist die Größte.
Ja, verrückt.
Ich bin emotionaler als du, wenn ich das sehe.
Ja, ich hätte besser aussehen können, wenn ich weine. ich finde generell, die Doku zeigt so einige Seiten von mir. Echt, da muss ich immer so peinlich berührt, muss ich mal weggucken.
Was? Nein, tue ich gar nicht.
Aber zudem muss ich wirklich sagen, das war so, und das ist das, was mich als Mensch, glaube ich, unheimlich verändert hat. Und deswegen bin ich heute so, wie ich bin. Weil ich das Gefühl hatte, es ging gar nicht mehr, ob man jetzt irgendwie zum 5. Mal Europameister wird. Sondern es war so, ich hatte das Gefühl, ich bin gestolpert. Ich hatte das Gefühl, ich bin auf die Knie gefallen. Und bin bei dieser Europameisterschaft einfach wieder aufgestanden. Mhm. Und bin weitermarschiert. Und das ist so, wie gesagt, es geht nicht um den Europameistertitel, sondern einfach so dieses... wenn man hinfällt, dann muss man einfach aufstehen im Leben und muss weitermarschieren. Und das ist so, das ist eigentlich sowas, was ich gerne auch nur weitergeben kann. Mhm. Dass es gar nicht schlimm ist, und das ist vielleicht einfach auch so ein gesellschaftliches Thema. Es ist gar nicht schlimm zu fallen oder Dinge mal an die Wand zu setzen. Vielleicht insolvent zu gehen mit einer Firma. Ja? Dann darüber nachdenken, warum ist es so, warum bin ich gefallen, Arschbacken zusammenkneifen und aufstehen und weitermarschieren.
Ja. Neben dieser ganzen sportlichen Retrospektive auf dein Leben und dem Einblick auch in dein Leben und darin auch, wie du so tickst, ist das, glaube ich, so das, was die Botschaft ist dieser Doku, die man sich, ja, unbedingt anschauen sollte. Also alle gehen jetzt nach der Sendung, aber bitte erst, sofort in die ARD-Mediathek, ja, nach einer richtig langen Nacht bis Samstag frühmorgen, wünschen durch Being Franziska van Almsick, mein persönlicher und unser 3 nach 9 Fernsehtipp für Sie.
Danke. Vielen Dank.
Danke für den Besuch.